Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Markus-Evangelium. Heute mit Jens Kaldewey.
Markus würde diese Nacht niemals vergessen. Sie grub sich in sein Gedächtnis ein für immer. Durch seine Beziehung zu Leuten, die mit leitenden jüdischen Priestern und Politikern in Jerusalem zu tun hatten, drangen Gerüchte zu ihm durch, dass ein gewisser Jesus von Nazareth in dieser Nacht heimlich festgenommen werden sollte, damit man ihn in einem schnellen Prozess hinter verschlossenen Türen zum Tode verurteilen könnte, um ihn anschließend der römischen Obrigkeit zur Urteilsvollstreckung zu übergeben. Jesus von Nazareth. Dieser Name hatte für ihn einen besonderen Klang. Der Mann faszinierte ihn. Er hatte viel über ihn vernommen und ihn in den letzten Tagen in Jerusalem mehrmals selbst gesehen und gehört. Seine Anhänger glaubten sogar, dass er Christus sei, der Gesalbte, der Messias, der versprochene Erlöser der Juden. Und nun dies. Das konnte doch nicht wahr sein. Markus drückt sich in der Nähe des hohenpriesterlichen Palastes herum und merkt, wie sich eine ganze Menge von Männern am Tor sammelt, zum Teil mit Schwertern und Stöcken bewaffnet. Er hört einen Befehl. Verhaftet ihn! Er befindet sich im Garten Gethsemane vor den Toren der Stadt. Hört auf Judas, er wird ihn identifizieren. Dann bringt ihn hierher und seid leise, kein Aufsehen erregen. In sicherem Abstand schließt Markus sich der Gruppe an. Entsetzt, betrübt, aber immer noch hoffend, dass sich alles zum Guten wenden und dieser Jesus nun seine Macht demonstrieren würde oder noch fliehen könnte. Das Stadttor der Ostmauer wird von den Wächtern aufgrund der vorhandenen Autorisierung der Gruppe bereitwillig aufgeschlossen. Markus kann sich als letzter unauffällig hindurchschlängeln. Man steigt in das Kidron-Tal hinab, dann geht es ein Stück bergauf. Da sind bereits Stimmen zu hören, einzelne Fackeln leuchten und da sind sie, die engsten Anhänger von Jesus. Doch man kann nur Umrisse erkennen. Markus hört eine Stimme rufen. Kommt, ich zeige ihn euch! Von weitem sieht er, wie ein Mann, wahrscheinlich Judas, auf eine bestimmte Person zugeht, ihn anruft und ihn küsst. Offensichtlich Jesus von Nazareth. Sofort wird er gepackt und gebunden. Warum wehrt er sich nicht? Warum ist er nicht geflohen? Denkt sich Markus. Alle anderen fliehen und suchen das Weite. Und ich muss jetzt wissen, was jetzt weiter geschieht. Ich muss mitgehen. Ich muss mit ihm mitgehen. Die ganze Gruppe wendet sich um zurück zur Stadt, um Jesus der jüdischen Obrigkeit als Gefangenen auszuliefern. Markus verbirgt sich schnell im Gebüsch, lässt die Leute vorüberziehen und läuft hinterher. Doch einer der Truppe entdeckt ihn. Was machst du hier? Wer bist du? Markus erkennt sofort, jetzt wird's gefährlich. Das Ganze ist ja eine geheime Operation, die nicht entdeckt werden darf. Er dürfte ja eigentlich nicht hier sein. Schon wurde er ergriffen, doch die Hand des Häschers hält nur sein Gewand. Markus kann sich losreißen, lässt den Umhang fahren und rennt nackt davon in die Dunkelheit. Dieser Markus, auch Johannes Markus genannt, schrieb etwa 40 Jahre später seine Beschreibung des Lebens und Wirkens von Jesus Christus im sogenannten Markus-Evangelium. Es gibt eine recht breite Übereinstimmung unter Bibelauslegern, dass er an einer ganz bestimmten Stelle in seinem Bericht eine persönliche Spur hinterlassen hat, eine Art Signatur, so wie ein Maler irgendwo auf dem Bild sein persönliches Zeichen platziert. Im Markus-Evangelium finden wir das im 15. Kapitel, Vers 51. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Ich habe diesen Satz, diese persönliche Notiz mit ein wenig erlaubter Fantasie noch ein wenig ausgemalt in meiner Beschreibung des Geschehens. Er schreibt über sich selbst, er folgte Jesus. Das verrät zumindest ein großes Interesse, vielleicht sogar schon ein bereits erfolgter Entschluss, von diesem Mann zu lernen und auf ihn seine Hoffnung zu setzen. Dieses Ereignis hier schildert er als Augenzeuge. Er war dabei. Wir können davon ausgehen, dass er auch die Ereignisse der nächsten Stunden und Tage mit großem Interesse verfolgte, bis zum Tod dieses Mannes am Kreuz, dem merkwürdigen leeren Grab und den Berichten derer, die diesen Jesus nach seinem Tod als Auferstandener begegnet waren. Er bleibt in Kontakt mit der jungen christlichen Bewegung. Wiederholt taucht Markus in den Schriften des Neuen Testaments auf. Wir wissen, dass sich einige Jahre später im Haus seiner Mutter eine Gruppe von Christen zum Gebet traf, um für die Befreiung von Petrus zu beten, der zum Tod verurteilt worden war. Ebenfalls wissen wir, dass er von Barnabas und Paulus als Mitarbeiter auf die erste große Missionsreise von Jesus' Schülern in die heutige Türkei mitgenommen wurde. Barnabas gehörte zu den ersten Gläubigen in Jerusalem und Paulus wurde zum glühenden Anhänger von Jesus, nachdem dieser ihm in einer Vision erschienen war. Beide kannten natürlich die sogenannten Apostel, also den engsten Jüngerkreis von Jesus, die 3 Jahre mit Jesus zusammengelebt und alles hautnah miterlebt hatten. Also, Markus war an der Quelle, was Informationen über Jesus anging. Die frühe christliche Tradition im 2. Jahrhundert hat glaubwürdig überliefert, dass Markus später in Rom nochmals ausführlich von Petrus über das Leben von Jesus instruiert wurde und daraufhin mit dem Schreiben seines Evangeliums begann. Markus hat also Jesus in dessen letzten Tagen in Jerusalem mit hoher Wahrscheinlichkeit selber gesehen und gehört und sich auf diesen Jesus eingelassen. Und dann hat er durch Berichte seiner Freunde noch viel dazugelernt und sicher viele eigene Erfahrungen gemacht. Das Markus-Evangelium ist durch die Brille eines Jüngers geschrieben, der begeistert war von Jesus, ganz besonders von seinen Taten, und an diesem Jesus festgehalten hat. Und so wirkt dieses Evangelium sehr authentisch und ist es auch. Ich mache euch Mut, diesen Jesus, der einigen von euch vertrauter und anderen nicht so vertraut ist, durch die Brille von Markus zu betrachten, der nahe dran war am Geschehen und für sich den Schluss gezogen hat: Dieser Mann ist es wert. Er ist das ganze Leben wert. Er ist alles wert. Er ist die allerüberragende Person. Er ist der Erlöser schlechthin. Bei ihm ist der Scheck gedeckt. Er ist absolut glaub- und vertrauenswürdig. Er ist konkurrenzlos. Und Markus begründet das. Er begründet das. Er belegt das, indem er es einfach erzählt, was alles so passiert ist. Lasst uns ihm sorgfältig zuhören. Viele Leute sind natürlich der Meinung, ja, die Evangelien, das sind doch alles Märchen, das sind doch Legenden. Das hat vielleicht einen ganz kleinen historischen Kern, aber dieser Kern wurde zugekleistert durch unzählige Dichtungen gut gemeinter Leute und Anhänger von Jesus. In der nächsten Episode gehe ich nochmals auf die Glaubwürdigkeit des Markus-Evangeliums ein und beschreibe noch einige Hintergründe.